beginnen wir wieder mit einem Vater unser. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Heute wollen wir uns mit der Kultur des Lebens und der Kultur des Todes beschäftigen. Also die ganze Katechesereihe geht ja eigentlich um Christsein und Politik und Gesellschaft. Und ich stütze mich heute vor allem auf eine Enzyklika, die der heilige Papst Johannes Paul II. Veröffentlicht hat, 1995, wo es ja um Lebensschutz geht und so weiter. Und man könnte meinen, naja, das sind halt vielleicht spezielle Fragen. Ich bin allerdings der festen Überzeugung, dass es um das ganz Grundsätzliche geht, wenn es um die Kultur des Lebens bzw. die Kultur des Todes geht und wie wir Christen uns da positionieren. Man kann es vielleicht vergleichen, dass wir heute eigentlich sehr ähnlich wieder uns in der Gesellschaft wiederfinden als Kirche wie die Christen damals in der heidnischen Welt, in der es interessanterweise genau dieselben Dinge gegeben hat, die uns heute wieder begegnen. Ja. In der römischen Kultur war es das ganz normal, das war nichts irgendwie Absonderliches, dass der Pater Familias, der Familienvorstand, das Recht gehabt hat, zu entscheiden, ob ein Kind aufgezogen wird oder nicht. Und er schwächlich war, hat man es im Wald ausgesetzt und ist gestorben. Ja. Das war gang und gäbe. Homosexuelle Praxis war völlig normal, ganz integriert in die Gesellschaft, war eine Spielart der Sexualität. Damals war auch, so weit sind wir noch nicht, ich glaube, wir werden dorthin kommen mit unserer Gesellschaft, dass die, wie man das euphemistisch genannt hat, die Knabenliebe, also Missbrauch von Kindern und Jugendlichen, war auch absolut akzeptiert, schon bei den Griechen, bei den Römern. Das heißt, in dieser Gesellschaft haben die Christen gelebt und haben sie aber ganz deutlich von diesen Dingen abgegrenzt. Das hat die Heiden auch erstaunt, ja, dass die da nicht mitmachen, was doch so üblich ist und so weiter. Und ich glaube, aus diesem Grund werden wir als Christen, als Kirche genau in diesen Fragen auch sozusagen geprüft werden. Ja. Damals war die Nagelprobe für die Christen, ob sie eh brav sind, wenn sie in der Verfolgungssituation sozusagen aufgefallen sind. Man hat ihnen sozusagen abgenötigt, den heidnischen Göttern zu opfern. Das war ein bisschen Weihrauch, den man einer Götterstatue hingestreut hat, ein Symbol. Ja. Wer das gemacht hat, ist in Ruhe gelassen worden. Wer das verweigert hat, hat sein Leben aufs Spiel gesetzt. Ja. Es war die Probe, ob sie sich in die heidnische Welt einfügen oder doch Christen sind. Heute gibt es diese Form, vielleicht ein bisschen anderen, könnte man manche Dinge finden, die man damit vergleichen kann, aber dieses scheinbar doch nicht so wichtige Kleinigkeit, die da verlangt wird, die begegnen uns heute halt in anderen Gestalten. Ja. Das möchte ich dann später ein bisschen was dazu sagen, wo wir uns wirklich bewähren müssen und wo es in Wirklichkeit dann eben nicht um Kleinigkeiten geht, sondern in Wirklichkeit um alles. Ja. Wollen wir zu Christus halten oder nicht? Und in diesem Sinne denke ich, dass es gut ist, sich, wenn man sich über die Kirche und Politik, über Christsein und Gesellschaft Gedanken macht, dass es in Wirklichkeit um diese Frage zwischen Kultur des Lebens und Kultur des Todes geht. Also das vielleicht nur kurz als Einleitung, wie man auf die Idee kommt, gerade das sozusagen, dieses große Thema Johannes Paul II. Hier sozusagen zu behandeln. Ganz kurz, was ist eigentlich Kultur? Cultura auf Lateinisch ist das, was bearbeitet werden kann. Ja, noch heute kultivieren einer Landschaft und so weiter, da gibt es etwas. Aber der Mensch durch seine Vernunft, durch seine Arbeitskraft, durch die Dinge, die er erfindet und so weiter, kann damit umgehen und kann es pflegen und pflegen und daraus etwas machen. Ja, das ist mit Kultur gemeint. Ja, Kultur ist immer schon das Mittun des Menschen, aber nicht das, was er unabhängig von allem anderen machen kann, sondern was er mit dem ihm Gegebenen tun kann. Das nennt man Kultur. Ja, Kulturbegriff hat sich natürlich in vielen Phasen gewandelt und so weiter, aber ganz grundsätzlich meint man das, wenn man von Kultur spricht. Und die Begriffe der Kultur des Lebens und der Kultur des Todes, die sind sehr speziell geprägt eben von Johannes Paul II., nicht erst, wie er Papst geworden ist, sondern in Wirklichkeit war das das Grundthema seiner Lehre. Er war ja Professor vorher schon in Krakau und dann später als Papst, wo er also in unglaublich erhellender Art und Weise ganz, ganz wichtige Dinge sozusagen für die Kirche aufgezeichnet hat, wenn man so will. So wichtig ist das, dass in Rom, es gibt ja ein Institut Johannes Paulus II. Über seine Lehre, ja, weil das so reichhaltig ist, das ist noch lange nicht ausgeschöpft, da kann man noch lange drüber forschen. Und ich glaube, wir tun gut daran und die ganze Kirche gut tut daran, wenn wir uns wirklich genau anschauen, was Johannes Paul II. Da gelehrt hat. Ich bin ja auch der festen Überzeugung, dass er später mal zum Kirchenlehrer erhoben wird. Also da ist ganz, ganz viel Großes. Ja. Ich habe schon gesagt, am 25. März 1995 war es, dass er die Enzyklika über den Wert und die Unantastbarkeit des menschlichen Lebens veröffentlicht hat. Vor kurzem hat Papst Franziskus im Gedenken daran auch die Heilige Messe gefeiert am Petersplatz und so weiter. Also betont, dass das nach wie vor ein großes Thema der Kirche ist. Und ich möchte nur, damit man so ungefähr merkt, in welche Richtung das geht, die ersten Absätze vorlesen. Das Evangelium vom Leben liegt der Botschaft Jesu am Herzen. Von der Kirche jeden Tag liebevoll aufgenommen, soll es mit beherzter Treue als frohe Botschaft allen Menschen, jeden Zeitalters und jeder Kultur verkündet werden. Am Beginn des Heils steht die Geburt eines Kindes, die als frohe Nachricht verkündet wird. Ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Er ist der Messias, der Herr. Gewiss ist es die Geburt des Erlösers, die diese große Freude ausstrahlt. Aber zu Weihnachten wird auch der volle Sinn jeder menschlichen Geburt offenbar und die messianische Freude erscheint so als Fundament und Erfüllung der Freude über jedes Kind, das geboren wird. Den zentralen Kern seines Erlösungsauftrags stellt Jesus mit den Worten vor: Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Tatsächlich bezieht er sich auf jenes neue und ewige Leben, das in der Gemeinschaft mit dem Vater besteht, zu der jeder Mensch im Sohn durch das Wirken des heiligmachenden Geistes unentgeltlich gerufen ist. Doch eben in diesem Leben gewinnen sämtliche Aspekte und Momente des Lebens des Menschen ihre volle Bedeutung. Es geht um das Leben. Wir sind zum Leben berufen. Also die Kultur des Lebens ist nicht irgendwie ein Randthema der Kirche. Ja. Das ist die Frage, um die es geht. Wollen wir leben? Ja. Bis hin zum ewigen Leben. Und wenn man sich dessen bewusst wird und das eben im Kontext sieht mit dem zentralen Thema unseres Glaubens, nämlich dass Gott Mensch geworden ist, ja, dann wird vollkommen klar und kann einfach nicht mehr wegdiskutiert werden, ja, völlig absurd, dass dieses menschliche Leben einen unvergleichlichen Wert hat. Ja. Menschliches Leben ist einfach etwas sehr, sehr Heiliges. Und gleichzeitig, und da muss man einfach realistisch sein, sehen wir, wie gerade das menschliche Leben unter wahnsinnigen Bedrohungen zu leiden hat. Und das, was Johannes Paul II. Damals so unglaublich gut, schön, ausführlich ausgebreitet hat, das ist heute noch viel schärfer geworden, dieses Thema. Damals schreibt er schon ganz am Anfang, dass er sozusagen mit den Bischöfen der ganzen Welt sozusagen das angehen will jetzt. Ja, das ist wirklich der Auftrag der Kirche, hier für eine Kultur des Lebens zu sorgen. Ja, eine Kultur des Lebens zu unterstützen, gegen eine Kultur des Todes zu kämpfen. Wir dürfen uns da nach wie vor angesprochen fühlen, auch wenn es 95 geschrieben worden ist. Es ist heute aktueller als damals, möchte ich fast sagen. Ja. Im ersten Kapitel dieser Enzyklika heißt es als Überschrift: Das Blut deines Bruders schreit zu mir vom Ackerboden. Da geht es um die gegenwärtige Bedrohung des menschlichen Lebens. Ich weiß nicht, ob ihr schon das Zitat erkannt habt. Das ist das, was Gott zu Kain sagt, der gerade seinen Bruder Abel umgebracht hat. Ja. Die Heilige Schrift erhält uns sehr schön, was sozusagen in der Welt so vor sich geht, beschreibt unglaublich klar, was passiert, wenn Menschen sündigen und beschreibt eben auch, dass in der zweiten Generation der Menschen, sonst so wie sie beschrieben werden im Buch Genesis, gibt es schon den Mord, das Töten, ja, das Auslöschen des Lebens. Also das ist eigentlich ein Grundthema menschlichen Seins, ja, dass es gegen das Leben geht. Ja. Kain wird gefragt, was hast du getan? Und Johannes Paul II. Sagt, in dieser Frage liegt drinnen, dass die Frage danach eigentlich gestellt wird, was ist das Wert des Lebens an sich? Und der Kain beginnt also dann in irgendwelchen Ausflüchten sozusagen sich zu retten oder versucht sich zu retten. Es geht um die Verfinsterung des Wertes des Lebens an sich. Das kennen wir alle. Ja. Dass das Leben eben doch nicht unbedingt überall geschützt sein muss und so weiter. Und da geht es um das, ums Eingemachte, da geht es ums Menschsein an sich. Ja. Noch ein Zitat, weil das sehr schön zusammenfasst, Papst zitiert sich selber, weil es eine sehr schöne Zusammenfassung dessen ist, was er will. Wie ich anlässlich des 8. Weltjugendtages in Denver mit allem Nachdruck sagen musste, Zitat jetzt, nehmen die Bedrohungen des Lebens im Laufe der Zeit nicht ab. Im Gegenteil, sie nehmen immer größere Ausmaße an. Es handelt sich nicht um Bedrohungen des Lebens von außen, von den Kräften der Natur her oder vom weiteren Kains, die die Abels töten. Nein, es handelt sich um wissenschaftlich und systematisch geplante Bedrohungen. Das 20. Jahrhundert wird als eine Epoche massiver Angriffe auf das Leben, als endlose Serie von Kriegen und andauernde Vernichtung unschuldiger Menschenleben gelten. Die falschen Propheten und Lehrer freuen sich des größtmöglichen Erfolges. Jenseits der Absichten, die unterschiedlicher Art sein und möglicherweise sogar im Namen der Solidarität überzeugende Formen annehmen können, stehen wir tatsächlich einer objektiven Verschwörung gegen das Leben gegenüber, die auch internationale Institutionen einschließt, die mit großem Engagement regelrechte Kampagnen für die Verbreitung der Empfängnisverhütung, der Sterilisation und der Abtreibung anregen und planen. Schließlich lässt sich nicht leugnen, dass sich die Massenmedien häufig zu Komplizen dieser Verschwörung machen, indem sie jener Kultur, die die Anwendung der Empfängnisverhütung, der Sterilisation, der Abtreibung und selbst der Euthanasie als Zeichen des Fortschritts und als Errungenschaft der Freiheit hinstellt, in der öffentlichen Meinung Ansehen verschaffen, während sie Positionen, die bedingungslos für das Leben eintreten, als freiheits- und entwicklungsfeindlich beschreibt. Ganz spannend, wenn man beispielsweise, das ist immer das große Argument über Bevölkerung und so weiter, nicht, spricht mit afrikanischen Christen, wie die das hören, was die Kirche da so sagt. Ja. Einmal hat, wie Papst Benedikt noch nach Afrika gereist ist, gibt es ja immer diese Interviews im Flugzeug, zu 20 Themen befragt und dann halt ein Thema auch die Pille in Afrika. Der Papst hat halt die katholische Position erläutert. Das war die einzige Schlagzeile überall. Und zu der Zeit war ich gerade in Rom. Es hat afrikanische Studenten in Rom gegeben, die haben demonstriert bis hin zum Petersplatz und gesagt, wie stellt ihr uns da und da? Was glaubt ihr, was wir für Menschen sind? Ja, dass es nur um dieses eine Thema geht. Ja, als ob Afrika kein anderes Thema hätte. Ja, die haben sich darüber aufgeregt und waren, haben sich dann solidarisiert mit dem Papst. Ja, und auch andere Freunde in Afrika, mit denen ich gesprochen habe, die haben gesagt, wenn die UNO irgendwo beginnt, eine AIDS-Kampagne zu starten, also wie man AIDS vermeiden kann und wie Abtreibung richtig funktioniert und auch Verhütungsmittel, die AIDS-Rate steigt in diesen Gebieten. Es ist sehr oft einfach die Angst der reichen Länder, das sind wir, dass da nicht zu viel passiert in den armen Ländern, weil wenn das zu viele Leute werden, kommen die ja zu uns. Johannes Paul II. Vergleicht das ganz genau, diese Frage, mit dem Pharao in Ägypten, dessen Motivation, die Kinder Israels umzubringen, ja war, dass er Angst bekommen hat vor diesem Volk, das zu groß wird. Wenn sie da zu mächtig sind, dann könnten sie doch uns Ägyptern was machen. Genauso agieren wir jetzt. Das muss man ganz klar sehen. Das wird immer so verbrämt, so wie es der Papst da in Denver gesagt hat, als besonders nett und wir sind doch nur für die Leute und so weiter. Und in Wirklichkeit geht es um reinen Egoismus. Und geht es eben um eine Kultur des Todes. Das nächste Kapitel ist dann überschrieben wieder mit einem Wort Kains. Bin ich der Hüter meines Bruders? Ja. Und das ist genau das, was eben der Papst da in Denver angesprochen hat. Es ist eine entartete Vorstellung von Freiheit. Dass man sagt, die wahre Freiheit ist nur, wenn ich eine Kultur des Todes befördere. Und die Kultur des Lebens schränkt mich zu sehr ein. Ja, und ich kann mich nicht jetzt um die anderen kümmern. Und ich muss mich schützen, indem ich den anderen umbringe. Ja. Der Papst spricht schon etwas an, damals, und das ist ja inzwischen, hat das absurde Formen angenommen, da hat man 1995 noch gleich das nicht einmal zu fürchten gewagt, dass die Menschenrechte umgedeutet werden. Ja. Plötzlich wird von einem Recht auf Abtreibung gesprochen. Ja, als ob das was Positives wäre. Das ist völlig absurd, ja, wenn man das ein bisschen zurecht denkt, was soll das alles? Und der Papst analysiert ganz scharf, woher kommt das eigentlich? Wie kommt man auf solche Ideen? Ja, ich finde das immer ein großes Zeichen von Größe, dass auch die Päpste, das machen alle die Päpste, die wir jetzt in letzter Zeit erlebt haben, sich versuchen hineinzudenken in die Menschen, die gegen die Lehre der Kirche argumentieren. Das sage ich einfach, das ist falsch. Wie kommt man dahin? Ja, und er sieht den Grund darin, und ich glaube, er hat recht, dass es einen unglaublichen in Mode gekommen ist, also schon mehr als eine Mode, Individualismus geschuldet ist. Bedeutet, jeder schaut auf sich, auf die eigenen Interessen. Man hat eigentlich verlernt, sich als Gemeinschaft wahrzunehmen. Das war eigentlich durch die Jahrhunderte immer das, was auch Menschen sehr ausgemacht hat, dass sie in Gemeinschaften gelebt haben. Dass gerade das wird heute so oft als die Bedrohung gesehen, die Familie, die den Menschen einengt oder andere die Kirche, die natürlich eine böse Gemeinschaft ist, die dauernd irgendwas von den Leuten dogmatisch haben will oder irgendwelche Moralvorstellungen sie hineinzwingen will und so weiter, dass gleichzeitig Menschen unglaublich kontrolliert werden von Staaten und von anderen Dingen, das übersieht man dann geflissentlich, aber der Wunsch des Menschen ist, möglichst für sich allein zu stehen, sich nicht binden zu müssen, keine Verantwortung übernehmen zu müssen, ebenso wie Kain sagt, bin ich der Hüter meines Bruders. Und das plötzlich hat zur Folge, dass ich meine Rechte nur noch sehen kann als das, was mich unmittelbar betrifft. Und nicht mehr als das gesamte, für die Menschheit notwendige Konstrukt, das ein Zusammenleben überhaupt möglich macht. Weil der Einzelne sich kaum noch wahrnimmt als ein Teil der Gemeinschaft, ja, der Individualismus. Kain hat gesagt, ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen, sagt er zu Gott. Ja. Und das ist die nächste Folge davon. Ja. Die Verfinsterung des Sinnes für Gott und den Menschen. Wenn ich mich für die Kultur des Todes entscheide und deine eigene Logik entwickle und das alles also ableite voneinander, ich brauche nur einmal eine falsche Schlussfolgerung machen und dann kann ich das andere ganz logisch davon ableiten. Ja. Ist halt trotzdem falsch, aber ja, also wer sich mit Logik beschäftigt hat, ist, wenn die Voraussetzung schon mal falsch ist, dann können die anderen Schlüsse alle ganz logisch sein, aber es bleibt falsch. Das ist eindeutig passiert. Ich möchte noch ein Zitat vorlesen. Punkte 21 und dann Punkt 23. Auf der Suche nach den tiefsten Wurzeln des Kampfes zwischen der Kultur des Lebens und der Kultur des Todes dürfen wir nicht bei der oben erwähnten perversen Freiheitsvorstellung stehen bleiben. Wir müssen zum Herzen des Dramas vorstoßen, das der heutige Mensch erlebt. Die Verfinsterung des Sinnes für Gott und den Menschen, wie sie für das vom Säkularismus beherrschte soziale und kulturelle Umfeld typisch ist, der mit seinen durchdringenden Fangarmen bisweilen sogar christliche Gemeinschaften auf die Probe stellt. Wer sich von dieser Atmosphäre anstecken lässt, gerät leicht in den Strudel eines furchtbaren Teufelskreises. Wenn man den Sinn für Gott verliert, verliert man bald auch den Sinn für den Menschen, für seine Würde und für sein Leben. Die systematische Verletzung des Moralgesetzes, besonders was die Achtung vor dem menschlichen Leben und seiner Würde betrifft, erzeugt ihrerseits eine Art fortschreitender Verdunkelung der Fähigkeit, die Lebensspende und rettende Gegenwart Gottes wahrzunehmen. Und dann im Punkt 23. Die Verfinsterung des Sinnes für Gott und den Menschen führt unvermeidlich zum praktischen Materialismus, in dem der Individualismus, der Utilitarismus und der Hedonismus gedeihen. Auch hier offenbart sich die ewige Gültigkeit dessen, was der Apostel schreibt. Und da sie sich weigerten, Gott anzuerkennen, lieferte Gott sie einem verworfenen Denken aus, sodass sie tun, was sich nicht gehört. Auf diese Weise werden die Werte des Seins durch jene des Habens ersetzt. Das einzige Ziel, auf das es ankommt, ist die Erlangung des eigenen materiellen Wohlergehens. Die sogenannte Lebensqualität wird vorwiegend oder ausschließlich aus wirtschaftlicher Leistung, hemmungsloser Konsumismus, Schönheit und Genuss des physischen Lebens ausgelegt, wobei die tiefer reichende beziehungsmäßigen, geistigen und religiösen Dimensionen des Daseins in Vergessenheit geraten. Paul II. War ein großer Philosoph auch, schreibt auch in philosophischer Sprache, die ist vielleicht ein bisschen sperrig, aber es ist etwas ganz Schlichtes, was er da beschreibt. Wenn ich einmal falsch abgebogen bin, werde ich den Blick auf Gott verlernen. Und wenn ich Gott nicht mehr im Blick habe, werde ich den Blick auf den Menschen verlernen. Das ist ja genau der Grundfehler, den der Materialismus, es gibt ja das bis jetzt am weitesten verbreitete materialistische System war der Kommunismus, ja, das hat dieses System gemacht. Man wollte Gott ausblenden und wir sorgen uns jetzt für das Wohlergehen der Menschen. Er hatte Grenzen funktioniert, deswegen war das Leben in der Sowjetunion, in der DDR und so weiter und in Albanien so wahnsinnig schön. Und die Leute haben sich so wohl gefühlt dort. Ja, gerade erlebt man es in Venezuela, wie großartig das funktioniert. Also es führt sich selbst ad absurdum. Wenn ich Gott nicht mehr sehen will, geht es den Menschen nicht besser. Immer schlechter. Das kann man überall feststellen. Ja. Also das ist etwas, was man einfach im Blick auf die Geschichte schon feststellen kann. Ja. Und der Materialismus begegnet uns natürlich auch auf andere Weise, nämlich in einem hemmungslosen Kapitalismus. Ja. Wenn ich nur darauf aus bin, möglichst reich zu werden und möglichst viel Dinge zu kaufen, die ich womöglich möglichst schnell wieder wegwerfe, damit ich in die Wirtschaft gefördert wird, wenn ich neues Knuppert kaufe und so weiter, das ist ja reiner Materialismus und das Glück ist darin nicht zu finden. Die Menschen werden ja nicht glücklich dadurch. Das ist ja völlig erwiesen. Ja. Das braucht man nicht theoretisch irgendwie abhandeln, das sieht man ja. Ja. Das meint er eben, meint Johannes Paul II., wenn er schreibt, dass die Folgen davon hemmungsloser Konsumismus ist, oder jetzt finde ich das nicht, der Individualismus, von dem ich gesprochen habe, der Utilitarismus, alles was mir nützt, das ist das Wichtige, und der Hedonismus, Hauptsache es macht Spaß. Ja. Man glaubt so fröhlich zu werden, glücklich zu werden, und das stimmt nicht. Ja. Das ist die Kultur des Todes, Materialismus, Gott nicht mehr sehen zu wollen, wie es bei keinem passiert ist, sich verstecken vor Gott und deswegen den anderen Menschen auch nicht mehr in seiner Würde wahrnehmen zu können. Andere Menschen womöglich als Objekt zu sehen, sozusagen nur noch als denjenigen, der meinen eigenen Wünschen zu gefallen hat. Ja. Es ist erstaunlich, wie heute Sexualität oft schon erklärt wird, wo es darum geht, dass man sich gegenseitig sozusagen halt ja, Vergnügen macht, aber das war's, nicht mehr. Das widerspricht ja der Würde des Menschen. Ja. Deswegen hängt das alle diese Dinge so wahnsinnig zusammen. Deswegen ist die Kultur des Lebens eben auch mit diesen Dingen sehr eng verbunden. Ihr seid hingetreten zum Blut der Besprengung, heißt es im Hebräerbrief. Und da kommt Johannes Paul II. Zu den Zeichen der Hoffnung und eine Einladung zum Engagement. Ja. Wir als Christen, wir müssen eine Gegenkultur schaffen. Das ist eine große Sünde. Wenn wir sagen, schwimmen wir mal ein bisschen mit dem Zeitgeist mit, damit wir nur nicht zu sehr auffallen. Vielleicht erwischen wir ein paar Leute, die mit uns schwimmen und dann schreiben wir auch Kirche drauf und das ist alles wunderbar. Ja. Es gibt einen sehr beeindruckenden ein Schreiben, das gerade Benedikt XVI. Noch für das Regensburger Klärungsblatt geschrieben hat, was wird doch weltweit Aufsehen erregen, wo er gesagt hat, wenn es in der Kirche Probleme gibt, ist der falsche Weg, eine neue Kirche gründen zu wollen. Das ist schon einmal schief gegangen. Das ist einfach mal verblümt. Nämlich, wie auch immer das ist, ja, wenn wir die Kirche so ein bisschen verbiegen wollen, damit sie gut hineinpasst in unseren Zeitgeist, das geht schief. Wir sind eine Kontrastgesellschaft. Ja, und da müssen wir uns unsere Watschen dafür einhandeln. Ist so. War immer so. Ja. Aber das ist unsere Berufung für, wenn wir diese Gesellschaft lieben, dann müssen wir das machen. Wir müssen einstehen für eine Kultur des Lebens. Und je mehr die Kultur des Todes Platz greift, umso mehr. Ja. Christus sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben. Das ist das, was Jesus sozusagen, wie Jesus sein Kommen zusammenfasst, das Leben haben. Ja. Die ganze christliche Botschaft handelt vom Leben. Ja. Davon, wie es richtig gelebt werden kann, wie es schön ist, wie es zum Heil führt, wie es zum Ziel kommt und so weiter. Ja. Wenn ich jetzt auf Jesus schaue, dann wird mir das genau persönlich auch helfen, nicht mutlos zu werden in diesem Kampf. Weil man könnte sehr leicht sich denken, keine Chance. Das ist schon so stark. Mit Jesus können wir das. Ja, auch da hilft ein Blick in die Kirchengeschichte, wo Christen das immer wieder in verschiedenen Situationen geschafft haben, eben nicht sie alleine, sondern mit ihrem Blick und ihrem Vertrauen auf Jesus. meine Stärke und mein Lied ist der Herr, er ist für mich zum Retter geworden. Das ist schon in Exodus. Wir können das schaffen. Ja. Es ist ganz interessant, wie Jesus, dessen ganzes Leben ja das Evangelium ist. Es ist ja nicht sehr groß missverständlich, wenn man glaubt, das Evangelium ist das Buch. Die Menschwerdung, das, was Jesus ist, das ist das Evangelium. Er ist die frohe Botschaft, er ist die Wahrheit. Ja. Wie offenbart sich Jesus in dieser Welt? Also wenn man die Evangelien liest, und das ist das große Thema unseres jetzigen Papstes, in der Hinwendung zu den Armen, zu den Kranken, zu den Verfolgten und so weiter. Das ist ganz interessant. Ja. Darin erweist sich Gott, wenn er Mensch wird. Ja. Also genau da wird auch unser Platz sein müssen, wenn wir als Kirche in dieser Welt wirken wollen, dass es gerade im Blick auf die Schwächsten geht, auf die sich am wenigsten wehren können. Ja. Da werden wir sehr viele finden können. Ja. Und das Schlimmste ist, wenn nicht einmal mehr darüber gesprochen wird. Ja. Weil dann haben die Schwächsten überhaupt keine Chance mehr. Nicht umsonst ist die Verheißung des Christentums das ewige Leben, das Gott uns schenken will. Wenn der Mensch instinktiv das Leben liebt, weil es ein Gut ist, so findet diese Liebe weitere Motivierung und Kraft, neue Fülle und Tiefe in den göttlichen Dimensionen dieses Gutes, schreibt der Papst. Also jeder will leben. Ja? Es gibt ja keinen Menschen, das ist krankhaft, wenn man sagt, ich will nicht mehr leben. Das ist eine Depression oder sonst was. Der Mensch will leben. Und jetzt wird Gott Mensch, um uns zu einer Fülle des Lebens zu führen. Ja? Also es geht immer ums Leben. Ja? Gleichzeitig aber tragen wir diese Verantwortung nicht für uns selber, sondern auch immer für unsere Brüder und Schwestern. Ja, die sollen wir mitmachen. Und jetzt bezieht sich der Papst schon, sozusagen, um das Thema enger zu umschreiben, wieder auf den Anfang, auf die Schöpfung, im ersten Kapitel der Bibel, Buch Genesis schon beschrieben. Dort heißt es, und gerade das wird ja von vielen abgelehnt, seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde, unterwerft sie euch, steht sogar in der deutschen Übersetzung, weil wie es jetzt in einer Übersetzung steht, das ist doch klar abgeschwächt und so und verwaltet sie oder was weiß ich. Das ist der Auftrag Gottes an den Menschen, die er nach seinem Abbild geschaffen hat. Nämlich selbst fruchtbar zu sein, das Leben in diese Welt hineinzubringen, ja, und sich diese Welt zu unterwerfen. Ich finde das ganz gut, wenn es auch ein scharfer Begriff ist, weil es auch ausdrückt, was uns ja längst bewusst ist, dass wir Menschen Gewalt über diese Welt haben, ob wir es wollen oder nicht. Ja. Ich finde es viel ehrlicher zu sagen, wir haben die Verantwortung dafür. Wir sind die Herrscher dieser Welt, weil das sind wir. Und deswegen ist auch unsere Verantwortung, als zu sagen, naja, wir sind halt gescheitere Tiere und schauen mal, was passiert. Und wir können halt Auto fahren, gut, es geht halt alles drauf dabei, aber wir sozusagen ziehen uns aus der Verantwortung raus. Nein, Gott hat uns diese Welt anvertraut. Also die Botschaft der Heiligen Schrift ist da vollkommen klar. Deswegen ist es gefährlich, wenn man sagt, naja, das ist ja nicht so gemeint und wir sind ein Teil. Ja. Wie diese Welt ausschaut, ist unsere Verantwortung und wir sollten uns an Gott orientieren. Jeder Mensch ist von Gott gewollt und das wird sich dann zeigen, wenn Menschen, also ob wir das verstanden haben, wird sich zeigen, wenn Menschen alt sind, wenn sie krank sind, wenn sie keine Leistung mehr bringen, ja, wenn sie in einem rein materialistischen System keinen Nutzen mehr haben. Wie gehen wir mit alten Menschen um? Wie gehen wir mit Menschen um, die keinen Profit bringen? Ja. Dort zeigt sich, ob wir verstanden haben, was eigentlich die Kultur des Lebens ist. Und da kann jeder in der eigenen Familie schauen, da kann man schauen, wie man sich gesellschaftlich positioniert, worum es einem eigentlich geht und so weiter. Alle, die an Christus, die an Gott festhalten, finden das Leben. Gott hat uns ein Gesetz gegeben, ja, damit wir sozusagen in diesem Gesetz es richtig machen. Bis hin zur Geistsendung, wo er sozusagen mit seinem eigenen Geist erfüllt, damit wir es können. Wieder ein Zitat. Nicht nur das spezifische Gebot, du sollst nicht töten, gewährleistet den Schutz des Lebens. Das ganze Gesetz des Herrn steht im Dienst dieses Schutzes, weil es jene Wahrheit offenbart, in der das Leben seine volle Bedeutung findet. Lustig, das hört man ja oft, dass Leute sagen, ich habe eh niemanden umgebracht. Ja. Ist eigentlich nicht lustig, dass wir so unser Gutsein definieren wollen, weil das ist ja oft ernst gemeint. Ich habe nichts Böses gemacht. Das ist nicht unsere Berufung, gerade nichts Böses zu machen. Wir sollen das Leben, wir sollen fruchtbar sein, wir sollen nicht nur die Hüter des Lebens sein, sondern wir sind mit Gott berufen, an der Schöpfung teilzunehmen. Da, nur um diese Dimension zu öffnen und zu zeigen, wie groß das ist, wozu wir da berufen sind. Und das findet auf sehr, sehr vielen verschiedenen Ebenen statt. Aber darum geht es. Ja. Wenn ich mich darauf beschränke, halt niemanden umzubringen, und das ist, soweit ist man ja oft nicht, ist das viel zu wenig. Ja, wenn ich nicht mal mehr dachte, wahrzunehmen, bereit bin, dann ist sowieso schon der Damm gebrochen. Ja. Solche Art verkündet er, Christus, dass das Leben seinen Mittelpunkt, seinen Sinn und seine Fülle erreicht, wenn es verschenkt wird. Christus selbst zeigt das ja durch sein Leben, ja, dass er, die Erlösung findet statt, dass er sich selbst verschenkt. Deswegen ist die Kultur des Lebens immer, die Ausübung des Kultur des Lebens, oder die Pflege der Kultur des Lebens, ein Verschenken des eigenen Lebens. Johannes Paul II. Hat sehr viel geschrieben über die Begegnung zwischen Mann und Frau und Sexualität und so weiter und sagt, ohne dem geht Sexualität nicht, wenn es nicht ein echtes Verschenken ist. Aber man kann es natürlich auf verschiedenste Ebenen des Lebens beziehen, auch in einer guten Freundschaft, ja, ist ein Verschenken aneinander notwendig. Ja. Auch im Leben in einer Gemeinschaft ist das sich selbst Verschenken notwendig. Es wird immer darum gehen, wenn man das Leben fördern will, dass man absieht vom eigenen Nutzen, den man irgendwie erreichen will, und als Ziel hat, sich selbst zu verschenken. So findet Schöpfung statt. Und wenn man wissen will, woher wissen wir das? Von Jesus. Weil er hat es genauso gemacht. Deswegen ist er Mensch geworden, um uns genau das zu zeigen. Und das kann man bis in die kleinsten Phasen menschlichen Lebens hinein entdecken. Gerade bei der Sexualität spielt das eine besonders große Rolle natürlich. Im dritten Kapitel geht es dann konkret um sozusagen die dunkle Seite. Das Gebot, du sollst nicht töten, das Gesetz Gottes. Ja. Wenn Jesus gefragt wird, zitiert der Papst Matthäus 19, kommt ja ein junger Mann zu ihm, sagt, was muss ich machen, um das Leben zu gewinnen? Ja. Was ist die Antwort Jesu? Halte die Gebote. Ja. Wenn du das Leben erlangen willst, halte die Gebote. Die Gebote Gottes kann man nie von seiner Liebe trennen. Das ist ein riesen Häresie, wenn man sagt, naja, da muss ich halt, liebe Gott verlangt dauernd Dinge von mir. Aus Liebe hat er sie uns ja gegeben und die Liebe vollzieht sich in der Haltung der Gebote. Ja. Auch meine Liebe wird Wirklichkeit, wenn ich mich an die Gebote halte. Zitat, wie schon in Bezug auf die Sachwelt, so gilt noch mehr in Bezug auf das Leben, dass der Mensch nicht absoluter Herr und unanfechtbarer Schiedsrichter ist, sondern, und darauf beruht seine unvergleichliche Größe, Vollstrecker des Planes Gottes. Ich finde das unglaublich spannend, wie scharf die heutige Gesellschaft und zeitgeistige Strömungen mit Menschen ins Gericht gehen, die die Umwelt nicht schützen. Ja, das ist eine Verantwortung, die wir haben. Ich will das nicht kleinreden, das ist ganz wichtig. Ja. Wo es um Dinge geht, ja, oder um Pflanzen geht und so weiter. Unsere Lebensgrundlage und so ist alles. Ja. Oder wie scharf man reagiert, wenn eigenes Eigentum zerstört wird. Ja. Wie würde man reagieren, wenn man rauskommt und jemand hat mein Auto zu Schrott gefahren und Fahrerflucht begangen? Unrund. So, da ist uns das völlig klar, dass das nicht geht. Das kann ich einfach kaputt machen. Und beim Leben, da soll das möglich sein. Was für eine absurde Zeit wir leben. Völlig, völlig absurd. Aber es bleibt eben nicht dabei, wie ich vorher schon gesagt habe, dass wir sozusagen es gerade nicht machen, nicht das Töten sozusagen zulassen, sondern wir sind Vollstrecker des Planes Gottes. Es geht um die Kultur des Lebens, die zu befördern wir mitberufen sind. Gott wird von jedem Menschen Rechenschaft fordern, findet man schon ganz am Anfang der Bibel. Natürlich auch über das menschliche Leben. Wieder ein Zitat. Gott erklärt sich zum absoluten Herrn über das Leben des nach seinem Bild und Gleichnis gestalteten Menschen. Das menschliche Leben weist somit einen heiligmäßigen und unverletzlichen Charakter auf, in dem sich die Unantastbarkeit des Schöpfers selbst widerspiegelt. Das ist in jedem Menschen ja drinnen, weil jeder Mensch weiß im Grunde, auch wenn er Atheist ist, dann verneint er das, aber das ist eine Grundschwingung im Menschen, dass er seine Quelle erkennt, dass er von Gott herkommt. Ja. Und daher merkt auch jeder Mensch, da muss man schon ein unglaublich verbogenes Gewissen haben, dass es böse ist, das Leben auszulöschen. Ja. Und das ist ein sehr unappetitliches Beispiel, aber gerade an Menschen, denen man das beibringen wollte, ja, wie im Dritten Reich, der SS, wo es eine Ansprache gibt vom Himmler, sagt, ihr seid die Stärksten, wir dürfen zwar nicht drüber reden, aber was ihr leistet hier, und habt damit gemeint den Massenmord nicht, da müsst ihr trotzdem anständig geblieben zu sein. Ja, und so sage ich so, das ist sozusagen höchste deutsche Würde oder keine Ahnung. Ja, wo man den Menschen einreden wollte, dass was ihr da macht, ist gut. Es ist ja nicht gelungen. Jeder spürt, das ist böse. Das ist falsch. Ja. Niemand hat sich je damit gebrüstet. Das ist die Menschen drinnen. Ja. Also, wie gesagt, das unappetitlichste Beispiel, das einem einfällt. Aber wenn es gegen das Leben geht, müsste ich nicht überlegen können, es ist falsch. Ja. Deswegen ist doch das, was die Kirche sich äußert über die Vernichtung des Lebens, wurscht in welcher Phase, ja, ob es um Todesstrafe geht, ob es um Abtreibung geht, ob es um Euthanasie geht. Nein! Ja, und ich will jetzt nicht alle, brauche nicht einmal alle Argumente jetzt aufzählen, und da gibt es ja genügend und ausreichend. Es ist einfach nicht zu diskutieren. Sobald ich darüber zu diskutieren beginne, beginnt ja das Böse schon. Weil ich es in Frage stelle. Ja. Weil ich das Leben, die Würde des Lebens in Frage stelle. Und in Wirklichkeit ist es immer was Blasphemisches, weil das Leben, das menschliche Leben ja Abbild Gottes ist. Es geht immer gegen Gott direkt auch. Ja. Ich bin es, der tötet und lebendig macht, sagt Gott. Ja. Außerdem glaubt der Mensch, schreibt Johannes Paul II., der seine wesentliche Beziehung zu Gott ablehnt oder vergibt, er sei sich selber Maßstab und Norm. Maßt sich das Recht an, auch von der Gesellschaft zu verlangen, sie soll ihm Möglichkeiten und Formen garantieren, damit er in voller und vollständiger Autonomie über sein Leben entscheiden könne. Ja. Das bezieht sich jetzt auf die Euthanasie, weil man sagt, ein Mensch, der selber nicht mehr leben will, das ist doch sein Wunsch. Das Recht hat er doch. Nein, hat er nicht. Ja. Und der Gedanke, dass man glaubt, das Recht zu haben, sich selbst zu töten, ja, und wenn es nicht geht, mit Hilfe, ja, kommt von der Verdunkelung sozusagen auf der Sicht auf Gott. Dass man nicht mehr wahrnimmt, woher man kommt, dass man Verantwortung hat auch für das eigene Leben. Ja. Ich habe mit dem Engländer gesprochen und habe einen Germanismus verwendet, weil ich nicht so gut Englisch kann. Auf Englisch heißt der Selbstmord Suicide. Und ich habe irgendwie so im Gespräch von Selfmörder gesprochen. Ja. Das gibt es nicht, das Wort im Englischen. Das heißt im Selbstmord übersetzt. Und er war begeistert. Er sagt, das ist eigentlich, nämlich nicht vom Selbstmord war er begeistert, sondern ich sage, das ist auf Deutsch, also ist sehr gut ausgedrückt. Ja. Das Selbstmord wird ein Engländer gar nicht sagen. Ja. Aber es betrifft die Sache eben sehr gut. Ja. Mord am eigenen Leben. Und jetzt könnte man sich denken, na gut, wir leben halt in einer Gesellschaft, da ist das anders geregelt. Ja. Mir hat einmal jemand gesagt, der war beschäftigt in einer Schule, selbst Katholikin, sagt, naja, ich glaube das schon alles, was die Kirche sagt, aber in der Schule muss ich etwas anderes sagen. Das geht nicht, funktioniert nicht. Da geht es auch um diese Dinge gegangen, also um Sexuallehren und so weiter. Man muss Gott mehr gehorchen als die Menschen. Ja. Wir sind als Christen berufen, auf den Gesetzen zu folgen. Ja. Wir sollten gute Staatsbürger sein. Aber wenn die Gesetze den Gesetzen Gottes widersprechen, darf es keine Frage mehr sein. Ja. Und ich fürchte, diese Entscheidung wird von uns immer mehr gefordert werden. Ja. Nicht nur, was wir zulassen, sondern was vielleicht auch von uns gefordert werden wird. Ja, da muss man, glaube ich, sehr realistisch sein. In dem Zusammenhang spricht Johannes Paul II. Eine sehr interessante Frage an, die offensichtlich auch an ihn herangetragen worden ist. Wie soll man sich in politischer Verantwortung eigentlich verhalten, wenn man das klare Ziel vor Augen hat, die Kultur des Lebens, aber man ist beispielsweise beschäftigt in der Gesetzgebung und es geht es darum, Regelungen einzuführen, die auch noch immer schlecht sind, aber die eine Verbesserung zum Vorher darstellen. Also beispielsweise im österreichischen Parlament wird diskutiert, dass der Abtreibungsparagraf abgeändert wird, und dann steht halt drinnen, dass die Beratung ausgebaut wird zum Beispiel. Ja. Und da hat es ja viele gegeben, die gesagt, ich kann als Katholik nie für so ein Gesetz sprechen. Ich müsste die Hand heben für die Abtreibung. Ja. Und da schreibt Johannes Paul II., finde ich sehr klug, und das finde ich auch für das Gewissen von Politikern sehr wichtig, sagt, diese Berechtigung habe ich als Katholik, sozusagen zu sehen, da passiert eine Verbesserung und ich muss mich, ich darf dafür stimmen, weil es ein Schritt in eine Richtung ist, wo die Richtung stimmt. Ja. Ganz interessant, das ist als Detailfrage. Es geht nicht nur darum, den Nächsten nicht zu töten, habe ich schon gesagt, sondern ihn zu fördern. Deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. Ja. Es geht darum, wirklich das Leben selbst zu fördern. Im vierten Kapitel beschreibt nun der Papst die neue Kultur menschlichen Lebens, um die es ihm geht. Ja. Diese Kultur des Lebens zu fördern ist, habe ich schon am Anfang gesagt, die Aufgabe der Kirche. Ja. Wir sollten als Kirche wirklich auch sichtbar eine Kultur des Lebens fördern. Also das kann man jetzt in vielen, vielen Bereichen, könnte man das festmachen. Aber ich habe zum Beispiel immer eine riesige Freude, und ich glaube, dass das auch eine Auszeichnung für eine Pfarrgemeinde ist, wenn beispielsweise behinderte Menschen sich in einer Pfarre wohlfühlen. Ja, das kann man nicht machen oder beschließen im Pfarrgemeinderat, das ist oder ist nicht. Das ist immer ein schönes Zeichen, dass da eine Kultur des Lebens herrscht. Ja, das, oder auch vielleicht Menschen, die woanders nicht so leicht andocken können, die jetzt nicht behindert sind, aber weiß ich was, die Schwierigkeiten im sozialen Umgang haben, so immer, ja, dass die in der Pfarre ein Zuhause finden. Das ist schön für den einzelnen Menschen, um den es uns immer gehen muss, aber es ist auch ein gutes Zeichen für die Welt. Das meint man mit Kultur des Lebens. Ja, da könnte man noch viele, viele Beispiele nennen. Wir müssen selbst beginnen, damit die Kultur des Lebens zu leben, wenn wir sie sozusagen auch der Welt verkünden wollen. Wir müssen selbst gut finden. Ja. Also wenn man selbst nicht so ganz eindeutig ist und nicht klar ist, wird man nie glaubwürdig Zeugnis für das Leben geben können. Ja, deswegen dürfen, und das ist schrecklich, wenn die Kirche selbst da nicht mehr mit klarer Stimme spricht. Und das ist etwas, was mir persönlich wirklich wehtut, dass eigentlich die evangelische Kirche in diesen Themen keine Verbündete mehr der katholischen Kirche ist. Da kann man nicht mehr kämpfen gegen Abtreibung und gegen Euthanasie. Wird eigentlich alles schon akzeptiert. Ja. Oder die Familie, oder die. Also das ist, finde ich, das ist eine große Verletzung auch in der Ökumene. Ja. Wird selten thematisiert, interessanterweise. Ja. Meine Brüder, was nützt es, wenn einer sagt, er habe Glauben, aber es fehlen die Werke? Ja. Wir müssen praktisch dem Evangelium des Lebens dienen. Noch ein schönes Zitat. Hört, hört. Die Kirche weiß, dass es im Rahmen pluralistischer Demokratien wegen des Vorhandenseins starker kultureller Strömungen mit verschiedenem Ansatz schwierig ist, einen wirksamen gesetzlichen Schutz des Lebens in die Tat umzusetzen. Situation, in der wir sind, nicht? Doch veranlasst von der Gewissheit, dass die sittliche Wahrheit im Inneren jedes Gewissens ein Echo haben muss, ermutigt sie die Politiker, angefangen von jenen, die Christen sind, nicht zu resignieren und jene Entscheidungen zu treffen, die unter Berücksichtigung der konkreten Möglichkeiten zur Wiederherstellung einer gerechten Ordnung bei der Geltungmachung und Förderung des Wertes des Lebens führen sollen. Im Hinblick darauf muss unterstrichen werden, dass es mit der Aufhebung der ungerechten Gesetze nicht getan ist. Man wird die Ursachen beseitigen müssen, die den Angriffen gegen das Leben Vorschuss leisten, indem er vor allem für Familie und Mutterschaft die gebührende Unterstützung sicherstellt. Die Familienpolitik muss Grundlage und Motor jeder Sozialpolitik sein. Es gilt daher, soziale und gesetzgeberische Initiativen in Gang zu setzen, die imstande sind, bei der Entscheidung bezüglich der Elternschaft Bedingungen echter Freiheit zu garantieren. Außerdem ist es notwendig, die Arbeitspolitik und Städtebaupolitik und Wohnungsbau- und Dienstleistungspolitik neu zu ordnen, damit die Arbeitszeiten und der Zeitplan der Familien aufeinander abgestimmt werden können und die Betreuung der Kinder und der alten Menschen tatsächlich möglich wird. Da sind wir weit davon entfernt. Ja. Und wenn der Papst hier davon spricht, dass die Betreuung der Kinder und Alten möglich sein wollte, meint er natürlich nicht Betreuungseinrichtungen, sondern dass die Eltern und Kinder beisammen sein können. Ja. Und ja, aber wenn das heute offen ein Politiker sagt, der wird gesteinigt. Ja. Der ist ganz gegen Emanzipation und will die Frau zurück an den Herd drängen. Also, ich sage das, was ich vorher gesagt habe, wir müssen selbst einmal beginnen, wieder gut zu finden, Freude an der Familie haben, Freude am Familienleben zu haben, Freude an den natürlichsten Dingen der Welt zu haben, ja, dass Mann und Frau gemeinsam Kinder bekommen, was für ein absurder Gedanke, ja, dass wir das schön finden. Es ist ja alles in Frage gestellt inzwischen. Ja, also 1995 hätte man, glaube ich, nie glauben können, dass das, was wir heute da selbstverständlich erleben, dass das in so kurzer Zeit passieren wird. Ja. Kinder sind eine Gabe des Herrn, sind ein Geschenk, steht schon im Psalm 127. Das ist etwas unglaublich Heiliges. Ja, die Familie ist ein Heiligtum. Sehen wir das wirklich so? Und vor allem sieht unsere Gesellschaft das so? Ja, Familie ist ein bisschen etwas, was gerade abgeschafft wird, habe ich das Gefühl. Ja. Und damit hängt natürlich zusammen, dass die Familie auch eine Autonomie haben muss. Das heißt, dass nicht der Staat beschließen muss oder bestimmen darf, was in Familien zu passieren hat. Es gibt immer Grenzen, die nicht überschritten werden dürfen. Ja? Wenn Eltern ihre Kinder verletzen und schlagen und so weiter, dann hat der Staat die Pflicht einzugreifen. Ja? Aber es ist nicht Aufgabe des Staates, zu bestimmen, wie Eltern ihre Kinder erziehen. Ja? Wenn das in Grenzen bleibt natürlich. Ja? Aber wir sind ja längst woanders. Der Staat schreibt vor, wie Sexualerziehung zu passieren hat und wie Eltern verhindern, dass ihre Kinder das mitbekommen. Und in der Sexualerziehung passieren genau die Dinge, die der Kultur des Todes entsprechen, die dorthin führen. Ja. Das muss uns einfach bewusst sein. Ja. Das klingt alles sehr dunkel und Weltuntergangsstimmungsmäßig, aber ich glaube, wir müssen einfach realistisch sein. Ja. Es wird aufbauender. Barth schreibt, lebt ihr als Kinder des Lichts. Nach Epheser 5. Wir müssen diese kulturelle Wende herbeiführen. Und wir müssen daran glauben, dass das möglich ist. Ja, und das ist notwendig. Ich zitiere sehr gerne, der Papst schreibt das so schön. Es ist immer eine dichte Sprache, aber ja, ich glaube, sie beinhaltet, es trifft sehr genau. Es bedarf dringend einer allgemeinen Mobilisierung der Gewissen und einer gemeinsamen sittlichen Anstrengung, um eine große Strategie zugunsten des Lebens in die Tat umzusetzen. Wir müssen alle zusammen eine neue Kultur des Lebens aufbauen. Neu, weil sie in der Lage sein muss, die heute neu anstehenden Probleme in Bezug auf das Leben des Menschen aufzugreifen und zu lösen. Neu, weil sie eben mit stärkerer und tätigerer Überzeugung von Seiten aller Christen aufgebaut werden muss. Neu, weil sie in der Lage sein muss, zu einer ernsthaften und mutigen kulturellen Gegenüberstellung mit allen anzuregen. Die Dringlichkeit dieser kulturellen Wende hängt mit der historischen Situation zusammen, in der wir uns befinden. Aber sie wurzelt vor allem im Evangelisierungsauftrag, der wesenhaft zur Kirche gehört. Denn das Evangelium hat zum Ziel, die Menschen von innen her umzuwandeln, sie zu erneuern. Es ist wie die Hefe, die den ganzen Teig durchsäuert. Und als solches dazu bestimmt, alle Kulturen zu durchdringen und sie von innen her zu beleben, damit sie die ganze Wahrheit über den Menschen und über sein Leben zum Ausdruck bringen. Lassen wir uns niemals einreden, dass wir mit unserem christlichen Glauben und unserem Gesellschaftsbild, naja, es hat ein kleines Grüppchen, gibt es eine Ruhe, das ist eure Privatsache. Wir sind aufgerufen, Sauerteig für die Gesellschaft zu sein. Ja, die Gesellschaft soll sich nach dem Bild Christi formen. Ja. Zusammenfassend können wir sagen, dass die hier herbeigewünschte kulturelle Wende von allen den Mut verlangt, einen neuen Lebensstil zu entfalten, der sich darin ausdrückt, dass den konkreten Entscheidungen auf persönlicher, familiärer, gesellschaftlicher und internationaler Ebene die rechte Werteskala zugrunde gelegt wird. Der Vorrang des Seins vor dem Haben, der Person vor den Dingen. Dieser erneuerte Lebensstil schließt auch ein, dass wir uns ändern, von der Gleichgültigkeit zur Anteilnahme für den anderen und von der Ablehnung zu seiner Aufnahme. Die anderen sind nicht Konkurrenten, vor denen wir uns verteidigen müssen, sondern Brüder und Schwestern, mit denen wir solidarisch sein sollen. Sie müssen um ihrer selbst willen geliebt werden. Sie bereichern uns durch ihre Gegenwart. Große Worte, und jeder kann unmittelbar in seinem Alltag damit beginnen. Ja. Wenn jemand von uns einmal Generalsekretär der UNO wird, okay, dann ist das auch seine Verantwortung. Aber egal, wo man steht, egal in welchem Beruf, in welchen Lebensumständen, kann man an der Kultur des Lebens mitbauen. Ja. Und das ist eben das, was der Papst hier anregt und sagt, das ist eine Notwendigkeit und das ist nicht ein Randthema, es ist die Berufung der Kirche an sich. Ja. Wir schreiben dies, damit unsere Freude vollkommen ist, zitiert der 1. Johannes 1. Komme ich zum Schluss. Der Papst schließt seine Enzykliken, Johannes Paul II. Hat immer wieder in Bezug auf die Mutter Gottes die Enzykliken abgeschlossen und erwähnt nochmal dieses apokalyptische Bild von der Frau, die gebären soll und der Drache, der das Kind verschlingen soll, der Frau werden die Flügel des Adlers gegeben, sie kann entkommen und so weiter, wird aber verfolgt und so weiter. Es ist ein apokalyptisches Bild. Ja. Aber es beschreibt sehr gut die Situation, in der wir gerade sind. Es geht wirklich um einen Kampf, es geht um alles in Wirklichkeit. Ja. Wenn man die heutige Entwicklung anschaut, sieht man, dass es sich fortschreibt und dass eigentlich die Unheilsprophetie, wie man das im Alten Testament genannt hat, eigentlich heute noch gültiger ist als jemals zuvor, dass es wirklich schlimm um uns bestellt ist. Heute müssen wir uns beschäftigen mit der Pädophilie, mit dem Missbrauch von Kindern. Ich habe das schon am Anfang gesagt, ich glaube, wir werden es noch erleben, dass das gesellschaftlich anerkannt wird. In der 68er-Bewegung, da schreibt Papst Benedikt XVI. In seinem neuen Schreiben, in diesem Artikel, waren es gerade die 68er und die Grünbewegung und so weiter, die das propagiert haben. Ja. Cohn-Bendit, der heute noch ein großes Aushängeschild ist der Grünen Bewegung, im Europaparlament sitzt nach wie vor, der hat geschrieben, was für schöne Erfahrungen er mit Kindern gemacht hat und so weiter, also widerliche Sachen. Ja. Ja, da kann man halt nicht mehr so sagen, aber der hat das nie zurückgenommen. Ja. Der Trentin, der in Deutschland ein großer Grüner ist, selbe, dem ist irgendwie mit. Absurd, ja, im Moment schweigen sie halt. Es wird zum Instrument gemacht, um der Kirche eins auszuwischen, was ich besonders perfide finde, weil es sind grässliche Verbrechen, die da passiert sind. Ja. Jedes einzelne ist furchtbar und das ist gerade, weil es in der Kirche passiert, der Skandal ist so besonders groß. Aber man merkt halt leider sehr oft, dass viele es gar nicht um die Opfer geht, sondern die werden instrumentalisiert, um die Kirche, der Kirche zu schaden. Und das finde ich sehr ungerecht. Und in Wirklichkeit ist das etwas, eine große Respektlosigkeit den Opfern gegenüber, finde ich auch. Ja. In Wirklichkeit ist die Kirche die Institution, die eigentlich als einzige, was ich so feststelle, überhaupt die Sache angeht. Ja, wenn der Papst sich mit allen Vorsitzenden der Bischofskonferenzen in Rom trifft, um zu überlegen, wie können wir das sozusagen wirklich jetzt wirkungsvoll bekämpfen, ja, dann berichtet der ORF darüber, dass die nach 4 Tagen Treffen immer noch keinen Beschluss gefasst haben. Absurd, ja, völlig absurd, wirklich, und niemand widerspricht da. Ja. Ich kenne diese Treffen bei der UNO und bei den Sportvereinigungen Österreichs und sicher in Bezug auf Familien nirgendwo oder bei der Stadt Wien, die mehr Missbrauchsfälle gehabt hat in einem Heim als die gesamte Kirche Österreichs, ja, am Wilhelminenberg. Nichts, nein, man zahlt halt auch ein bisschen was und so. Aber dass man das jetzt wirklich angeht, keine Rede davon. Die Kirche macht das und macht es öffentlich und das ist auch notwendig. Ja. Wirklich, da müssen wir auch wirklich stolz sein auf den Papst, der keine Zweifel offen lässt. Aber jetzt wird der Kirche das vorgeworfen und wir werden alle erleben, dass das wieder salonfähig wird. Bin ich ganz sicher. Da bin ich leider ein Unheilsprophet. So wie es in der Antike war. Ja. Dieser ganze Gender-Wahnsinn. Ja. Es ist unvorstellbar, was heute gefordert wird, ja, dass Geschlecht von Mann und Frau, also was Natürlichere gibt es ja gar nicht, in Frage gestellt wird. Dass Kinder dazu angeleitet werden, sich selbst auszusuchen, ob sie ein Mann oder männlich oder weiblich sein wollen. Ja. Das ist doch absurd, aber das ist jetzt gerade ist das üblich. Ja, das ist der Unterrichtsstoff in den Schulen und so weiter. Oder ob sie homosexuell oder heterosexuell sind. Schaut mal, probiert mal alles aus, sagt man den Kindergartenkindern. Ja. Also das sind Dinge, für die ist man früher suspendiert worden als Lehrer. Heute wird es gefordert. Nämlich nur um klarzustellen, dass da etwas ganz Schlimmes im Moment passiert. Ja. Die Familie wird aufgelöst, das ist das Ziel. Ich bin der festen Überzeugung, dass die ganze Diskussion über die Homo-Ehe, Ehe für alle, wie das genannt wird, in Wirklichkeit gar nicht aus dem Interesse für die Homosexuellen entstanden ist, sondern als Kampfmittel gegen die Ehe als solche, als Familie. Die soll unterwandert werden. Ich fürchte, wir werden noch erleben, dass es umschwingt, weil die Lobby, die das betreibt, sozusagen sprechen will für alle Homosexuellen, die es gibt, aber sie spricht nicht für alle, weil die meisten wollen in Ruhe gelassen werden, ja, worauf sie auch ein Recht haben. Und dass die Volksmeinung, die kann sehr schnell umkippen, ja, das wissen wir, haben wir schon oft genug erlebt, dass es plötzlich eine unglaubliche Hetze gegen Homosexuelle geben wird. Und dann werden wir als Kirche aufgerufen sein, hier zum Schutz beizutragen. Ja. Das ist alles Kultur des Todes. Ja, das muss man einfach so sehen. Ja. Inzwischen wird man, wenn man nicht von Homosexualität begeistert ist, ist man ja schon ganz böse. Also, es wird immer absurder und wie gesagt, solche Dinge hätten wir vor kurzem noch nicht möglich gehalten und wir werden uns noch wundern, was noch möglich sein wird. Der Papst Johannes Paul II. Hat uns aber sehr klar jetzt an die Hand gegeben, Dinge, wie man es machen kann, um sich für die Kultur des Lebens einzusetzen. Und das ist neben den Dingen, die jeder Einzelne machen kann, immer auch eine Ansage an die Politik. Und wenn wir in einer Demokratie leben, deswegen auch eine Ansage an jeden Einzelnen von uns. Wir haben nicht den weisen Kaiser, der aus sich heraus Entscheidungen trifft und wir sind ihm dann dankbar dafür, sondern wir leben in einer Republik und die Politiker, die unsere Gesetze machen, sind von uns gewählt und vertreten uns, so ist das. Das heißt, wenn wir in Österreich schlechte Gesetze haben und die Kultur des Todes befördert wird, ist das unsere Verantwortung. Das kann man nicht delegieren. Das ist ein bisschen eine österreichische Krankheit, dass man sagt, naja, das sind halt die Politiker, das sind wir. Ja, wir sind das. Wir haben eine politische Verantwortung. Wir müssen uns darum kümmern. Jeder kann sich fragen, wen wähle ich und wieso wähle ich ihn? Ja? Gibt es Dinge, die für mich ausschließen würden, einen Politiker zu wählen? Ich für mich muss wirklich sagen, ich wähle keine Politiker, der für Abtreibung ist. Den wähle ich nicht. Da kann er welcher Farbe auch immer sein. Das ist für mich ein totaler Ausschließungsgrund. Ja? Und wenn einer sich sozusagen einsetzt für die Kultur des Lebens und das vorgibt, dann soll er es auch tun. Und sie nicht nur auf die Fahne schreiben. Und das kann man einfordern. Und da kann man Briefe schreiben an Politiker. Dann kann man sagen, wo ist das? Liefer bitte auch. Ja. Wir brauchen das und die Politiker brauchen das. Ja. Konfrontieren wir die Politiker wirklich mit den richtigen Fragen auch. Jeder kann einen Brief schreiben, jeder kann eine Mail schreiben. Ja, es gibt Raster sozusagen. Für wie viele Wähler steht ein Mail, für wie viele Wähler steht ein Anruf, für wie viele Wähler steht ein Brief. Man weiß ja, nur jeder Zehntausendste wird sich hinsetzen und einen Brief schreiben. Das heißt, wenn ein Politiker einen persönlichen Brief bekommt, weiß er, ungefähr 10.000 werden dieser Meinung sein. Das wird viel ernster genommen, als wenn er irgendwo einen Zwischenruf hört in einer Veranstaltung. Deswegen, das kann man machen. Das ist aber unsere Verantwortung. Wir leben in einer Demokratie. Niemand wird eingesperrt, wenn er seine Meinung äußert. Wir sind gefordert. Wie geht es um den Schutz des Lebens? Wo ist der Schutz völlig aufgeweicht? Ja. Wo werden die Familien wirklich gefördert? Werden sie gefördert? Oder werden sie vielleicht sogar behindert? Wie geht es um die Erziehung der Kinder, ein Thema, das in dieser Enzyklik ja ständig vorkommt? Ja. Kümmern wir uns drum. Das ist unsere Verantwortung. Ja. Ich habe ein sehr schönes Bild gelesen. Was unterscheidet die Kultur des Lebens von der Kultur des Todes? Ja. Ich sage, das ist... Da hat dann jemand bei einem Vortrag ist einen Keks genommen und gesagt, willst du einen Keks haben? Und der hat ihm das Keks gereicht, der hat die Hand aufgemacht und hat das Keks genommen. Schau, das ist der Unterschied zwischen der Kultur des Lebens und der Kultur des Todes. Du hast das Keks empfangen, wenn du es dir selber nimmst, ist das etwas völlig anderes. Das ist die Drehung der Hand, ja, die das, den Unterschied ausmacht. Wie gehe ich mit dem Leben um? Mit allem, was es bedeutet? Glaube ich, ich kann mir nehmen, was ich will? Oder empfange ich es als Geschenk? Ja, das ist Kultur des Lebens. Ich möchte schließen mit dem Gebet, das auch Johannes Paul II. An den Schluss gestellt hat. Er hat immer ein Gebet zur Mutter Gottes an den Schluss gestellt, seine Enzykliken. Und das sind natürlich große Schätze. O Maria, Morgenröte der neuen Welt, Mutter der Lebendigen, dir vertrauen wir die Sache des Lebens an. O Mutter, blicke auf die grenzenlose Zahl von Kindern, denen verwehrt wird, geboren zu werden, von Armen, die es schwer haben zu leben, von Männern und Frauen, die Opfer unmenschlicher Gewalt wurden, von Alten und Kranken, die aus Gleichgültigkeit oder angeblichem Mitleid getötet wurden. Bewirke, dass alle, die an deinen Sohn glauben, den Menschen unserer Zeit mit Freimut und Liebe das Evangelium vom Leben verkünden können. Vermittle ihnen die Gnade, es anzunehmen als je neues Geschenk, die Freude, es über ihr ganzes Dasein hinweg in Dankbarkeit zu feiern und den Mut, es mit mühseliger Ausdauer zu bezeugen, um zusammen mit allen Menschen guten Willens die Zivilisation der Wahrheit und der Liebe zu errichten, zum Lob und zur Herrlichkeit Gottes, des Schöpfers und Freundes des Lebens. Amen.